Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektivwechsel, Mensch-Trainer-Vorbild von Home of Goals. In dieser Folge sprechen wir mit Kevin Schlotterbeck über das Thema, das im Profifußball und im Leben eine zentrale Rolle spielt. Vertrauen, Vertrauen in Trainer, Vereine, Familie, die eigene Entwicklung und aber auch die Fähigkeiten, Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es vielleicht auch mal verloren gegangen ist. Kevin hat keinen klassischen NLZ-Weg hinter sich, sondern einen, der ein bisschen von Umwegen, späteren Durchbrüchen, Rückschlägen, Laien, auch eine Olympia-Erfahrung und tiefer familiäre Unterstützung geprägt ist. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Kev, grüß dich.
Grüß dich.
Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Jetzt mal gucken, ich weiß nicht, ob du schon einen Podcast von uns gehört hast, aber die erste Frage, mit der wir immer starten, ist, wofür bist du heute dankbar?
Für ich dankbar bin, ja, dass ich letztendlich mein Hobby zum Beruf machen konnte, so ein bisschen. Das ist natürlich klar, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, es war ein steiniger Weg, ein sehr langer Weg, aber letztendlich bin ich froh, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht, meinem Bruder gut geht und vor allem, ja, wie gesagt, der Familie.
Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg und auch auf jeden Fall eine Sache, wofür man dankbar sein kann. Jetzt haben wir auch eine Kategorie, mit der wir danach immer starten, und zwar ist es der Perspektivwechsel, so wie der Name des Podcasts. Jede Sicht ist anders und genau deshalb so wertvoll. Zeit für einen Perspektivwechsel. Und zwar geht es dabei eigentlich immer um eine Situation, wo wir den Gast fragen, ob du in letzter Situation oder das Letzte, an das du dich erinnern kannst, wo du mal eine Perspektive einnehmen musstest, die sonst ungewohnt war. Vielleicht war es irgendwie eine neue Rolle, die du einnehmen musstest. Vielleicht war es irgendwie mal wieder ein Wechsel oder vielleicht auch in der privaten Situation einfach mal wieder, wo du einen Perspektivwechsel einnehmen musstest und dich auf eine neue Situation irgendwie so ein bisschen anpassen musstest.
Ja, letztendlich hast du ja im Fußball ganz viele Perspektivwechsel, musst du ehrlicherweise sagen, jetzt über die letzten Jahre durch Vereinswechsel kommst du natürlich in eine neue Mannschaft rein, wo du dich erstmal finden musst. Dann bin ich jetzt ein paar Mal umgezogen die letzten Jahre, wo du einfach von Wohnung zu Wohnung dich gehangelt hast und immer mal wieder suchen musstest, wie baust du es dir am besten auf, von Wohnzimmer, Schlafzimmer, Zockerzimmer und so weiter und so fort. Ja, eigentlich geht es meistens in meinem Leben darum, irgendwie den Fußball und das Privatleben so unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, gar nicht so schlecht gemeistert. Von daher freue ich mich auf die weiteren Jahre.
Das glaube ich doch auch. Ich glaube, gerade zum Thema auf Freunde und vielleicht auch den Kontakt zu Freunden zu behalten. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal dazu kommen. Gibt vielleicht auch eine kleine Überraschung für dich. Ansonsten als Spieler wirst du jetzt zumindest medial oder von den Fans auch als sehr rustikaler Spieler wahrgenommen, der sehr aggressiv in den Zweikämpfen ist und der auch irgendwie sich nicht so schade ist, das auszuplaudern, was ihm im Kopf durchgeht. Ich glaube, das hast du auch in vielen Interviews auch schon gezeigt. Spiegelt das auch so ein bisschen den privaten Kev wider oder ist der Kev außerhalb vom Fußball ein bisschen anders?
Ja, sowohl als auch. Ich glaube, viele sagen immer, dass mein Bruder und ich uns sehr unterscheiden. Ich bin eher der Introvertierte, eher der Extrovertierte. Aber klar ist auch, und das lebe ich seit gefühlt 28 Jahren vor, wenn mir was auf der Seele liegt, dann werde ich es aussprechen. Das mache ich sowohl medial als auch zu Hause oder in der Kabine oder in der Familie. Von daher ist es für mich irgendwie kein großer Stein, den ich da irgendwie umkippen muss, um mich zu verändern oder um die Perspektive zu wechseln, sondern ich bleibe einfach dabei, wie ich bin. Und wenn mir was auf den, gut Deutsch, auf den Sack geht, dann spreche ich es auch aus. Ganz einfach.
Ja, finde ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Gerade wie du auch als Privatperson bist, hat aber auch ein bisschen was mit deinen fußballerischen Qualitäten zu tun. Da gibt es eine Frage von einem Kumpel, glaube ich, von dir. Und die lasse ich kurz einmal abspielen.
Hallo Kev. Dein Weg zum Bundesliga-Profi war ja jetzt eigentlich kein gewöhnlicher. Hast deine ersten aktiven Jahre ja in der Verbandsliga angefangen, dann über die Regionalliga im Profikader gekommen und bis jetzt für ein unglaublich gutes defensives Kopfballspiel und auch offensives Kopfballspiel bekannt. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, warum auch deine Jungs von früher dich schon immer als Kopfballungeheuer wahrgenommen haben.
Es gibt eine schöne Geschichte dazu. Wir waren, also ist natürlich schon ein paar Jahre her, waren in der Stadt in Stuttgart, waren ein bisschen feiern, war tatsächlich noch vor meiner aktiven Karriere, deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass ich es ausplaudere. Sind heimgefahren, ich kann dir nicht sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin, da bin ich in der S-Bahn hoch, als wir heimgefahren sind, hochgestiegen und habe so dermaßen gegen die S-Bahn geklatscht mit meinem Kopf, dass es mich in dem Moment gar nicht gestört hat, aber am nächsten Tag hatte ich dann noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, es war damals mit dem Tobi, ich glaube mit dem Ader zusammen, war sehr interessant und irgendwie sind wir dann beim Kopfballungeheuer stehen geblieben. Also da war sicherlich die eine oder andere Promille auch dabei, das muss man auch dazu sagen, das gehört ja auch dazu, aber es war wirklich eine sehr, sehr lustige, ja, letztendlich Geschichte.
Ich musste sehr lachen, als Tobi mir die Frage geschickt hat, weil ich die Geschichte ja schon kannte. Und ja, vielleicht ein Weg, warum dein Kopfballspiel heutzutage so gut ist. Aber nimm uns mal vielleicht kurz mit. Es war ja bei dir, du hattest ja vorher eingangs auch schon gesagt, dass es nicht immer klar war, dass du Profi wirst. Du hast ein bisschen anderen Weg eingeschlagen, den werden wir auch vielleicht gleich kurz beleuchten. Aber damals als kleiner Kev hattest du trotzdem immer den Traum, Profifußballer zu werden, oder gab es damals irgendwie andere Träume und Ziele, die du damals hattest?
Nö, also man träumt natürlich, als kleiner Junge träumt man immer davon, Fußballer zu werden. Dass ich es über die Umwege geschafft hat, macht mich umso stolzer und werde ich sicherlich auch in ein paar Jahren dann realisieren, wie dann alles gelaufen ist. Aber klar war auch, ich wollte immer, habe den Umweg gemacht über die Dörfer, sagen wir es mal so. Damals war dann irgendwie das Ziel, dann noch irgendwie in die dritte Liga oder zweite Liga reinzurutschen, dass ich jetzt letztendlich um die 150 Bundesligaspiele habe, ist dann doch ja sehr schön, macht mich sehr stolz und ich hoffe, jetzt kommen noch ein paar weitere dazu.
Das hoffe ich natürlich auch, dafür drücke ich die Daumen. Und was wäre Plan B gewesen? Oder warst du vielleicht damals schon, weil du bist ja Spätprofi geworden, hattest du damals schon andere Schritte eingeleitet für den Plan B?
Ja, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, hätte ich ein Jahr, bevor ich zum SC Freiburg gegangen bin, hätte ich den Schritt schon ein Jahr früher machen können, zu einem anderen damaligen Zweitligisten, aber in die zweite Mannschaft natürlich. Ja, und dann haben meine Mama oder meine Eltern und ich uns hingesetzt und gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal die Schule fertig, um einfach was in der Hand zu haben, um dann auch so ein zweites Standbein aufzubauen. Ja, habe ich mein Abitur gemacht in dem Jahr, bin nach Freiburg, habe einen Vertrag unterschrieben und dann war es auch ganz klar abgemacht. Ich habe jetzt 2 Jahre Zeit, solange wie der Vertrag in der zweiten Mannschaft läuft, zu zeigen, ob ich bereit bin, noch einen Schritt weiter zu gehen. Den habe ich dann Gott sei Dank geschafft. Aber klar war von Anfang an auch gemacht, dass ich ja, es versuche und wenn es nach 2 Jahren nicht klappen sollte, ich mir was suchen darf, um einen anderen Weg einzuschlagen. Und zu einem Job, ja, irgendwie hat mich die Polizei immer gereizt, irgendwie Richtung SEK. Ich glaube, mittlerweile wird es ein bisschen schwieriger, weil dazu sind die Jungs noch ein bisschen besser ausgebildet als ich, körperlich. Aber klar, irgendwie wäre es wahrscheinlich die Polizei geworden, wäre der Weg Fußballprofi nicht entstanden.
Kann ja vielleicht auch noch werden, wer weiß. Ansonsten, wir hatten vorher schon noch ein bisschen gesprochen bezüglich der Beziehung zu deiner Familie beziehungsweise zu deinem Bruder speziell. Wir hatten vor kurzem eine Podcast-Folge mit der Emma. Das ist die Schwester vom Stachi. Den kennst du ja, glaube ich, auch ganz gut. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Auch sehr, sehr interessant, die auch schon ein bisschen zu ihrer Beziehung, zu ihrem Bruder, zu ihrer Schwester gesprochen hat, weil da ja auch alle sehr, sehr sportverrückt, auch Profis sind. Jetzt war es bei dir natürlich auch so. Ich glaube, dein Onkel war Profi und dein Bruder ist jetzt auch nicht ein ganz so schlechter Kicker, würde ich mal behaupten. Der aber auch mal in einem Interview gesagt hat, spaßeshalber natürlich, dass dein größtes Problem sei, dass es ihn gibt in Bezug auf die Nationalmannschaft damals. Aber erzähl mal gerne, welchen Stellenwert hat deine Familie generell oder vor allem dein Bruder in deinem Leben?
Ja, so wie es früher natürlich ist, hast dich mit dem kleinen Bruder immer gefetzt. Zu Hause im kleinen Spielzimmer. Der eine wollte gewinnen, der andere hat verloren. Sind die Tränen geflossen oder da gab es mal einen auf die Mütze. Aber klar ist auch, unsere Eltern haben uns immer unterstützt in den Jahren, in denen wir Fußball gespielt haben. Egal, ob wir dann in Portugal zusammen waren, ob wir in Köln ein Turnier hatten, in Berlin ein Turnier hatten. Sie waren immer dabei, haben uns immer jeweilig unterstützt. Haben versucht, das Geld irgendwie aufzutreiben, damit es auch funktioniert. Und klar ist auch, dass das sich über die Jahre jetzt auch so entwickelt hat, dass Mama und Papa bei jedem Spiel dabei sind. Wenn Nico und ich gleichzeitig spielen, teilen sie sich auf. Es ist auch irgendwie auch ihr Hobby zum Beruf geworden, sozusagen. Klar, unter der Woche arbeiten. Am Wochenende darf man dann durch Deutschland reisen oder durch Europa mit der Champions League noch beim Nico. Aber klar ist auch, dass ja, es einfach schön ist, dass man so eine fußballverrückte Familie natürlich hat, weil wenn du dann hochschaust auf die Tribüne und dir winkt ein Familienteil zu, dann weißt du schon, da ist jemand auf jeden Fall an deiner Seite, wenn du 19 Minuten heute spielst. Und klar ist auch, dass es die nächsten Jahre sicherlich so weitergehen wird.
Wie häufig sind eure Eltern noch im Stadion?
Ja, jedes Spiel. Also wie gesagt, 34 Spieltage. Solange sie nicht krank werden, sind sie auch bei 34 Spielen dabei normalerweise. Nur die Corona-Zeit war ein bisschen schwieriger für sie. Da mussten sie zu Hause vom Fernseher aus zuschauen. Aber wenn man, ich glaube, wie lange ist es? 3 Jahre. Da habe ich mit Freiburg Europa League gespielt, Nico mit Dortmund schon Champions League. Ja, dann sind sie halt von London nach Piräus oder nach Nord gereist und haben gesagt, mittwochs schauen sie Nico zu und donnerstags dann mir. Egal, ob wir gespielt haben oder nicht. Das ist ihnen bis heute noch egal. Schauen sie, dass sie Stadion sind und uns so gut es geht zu unterstützen. Klar, wenn man natürlich nicht spielt, haben sie genauso schlechte Laune wie wir selber. Aber der Nico spielt ja relativ oft in den letzten Jahren. Bei mir war es ein bisschen holpriger. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich immer da.
Mega. Zeugt ja auch dahingehend, gerade das Thema, was wir heute haben, von Riesenvertrauen, was ihr da wahrscheinlich in der Familie irgendwie untereinander habt. Jetzt hast du schon erzählt, dass du eher der Introvertierte bist oder warst und Nico eher so ein bisschen der Extrovertierte. Gab es irgendwie mal Momente, wo du Nico vertraut hast, obwohl du irgendwie eine andere Meinung warst oder dich vielleicht überstimmt lassen hast oder andersrum, dass du es vielleicht im Nachhinein gerne hättest machen sollen?
Nein, also ich glaube, im Privatleben leben wir so ein bisschen das gleiche Leben, versuchen uns auf die Dinge, auf den Fulltime-Job so ein bisschen zu konzentrieren. Ich gefühlt jeden Tag bei McDonald's vorbeizuschauen und beim Döner, das ist ja natürlich klar. Aber du bist eigentlich wöchentlich in Kontakt, schaust, wie der andere spielt. Also man legt sich dann schon so hin, auch unter der Woche, wenn derjenige spielen sollte, dann nimmt man sich schon die Zeit und schaut das Spiel natürlich an, wie jetzt vor ein paar Tagen, warte, was ist heute Mittwoch, vor 2 Tagen ist Deutschlandspiel in Slowakei. Dann setze ich mich nicht vor den PC und zock oder schaue Fernseher, sondern schaue mir das Spiel vom Nico an. Und klar ist auch, dass man sich dann austauscht, was kann man in der Situation besser machen, wenn man mal einen Fehler macht oder wenn man mal eine Vorlage gespielt hat oder was weiß ich, geht man in Austausch und versucht, die Sichtweise des anderen zu erkennen oder zu analysieren. Und es kommt auch mal vor, dass man nicht immer der gleichen Meinung ist, aber zu 95% sind wir der gleichen Meinung, weil wir doch denselben Fußballverstand haben.
Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Und grundsätzlich beim Thema Vertrauen jetzt erstmal über alles, über einen Kamm geschert. Also egal, ob es im Privatleben ist, ob es in Bezug auf deine Familie ist, auf die Trainer oder vielleicht auch zu deiner Partnerin oder sonst wo. Welche Bedeutung spielt Vertrauen für dich?
Ja, eine ganz große natürlich. Wenn man es auf den Bezug auf den Fußball bezieht, ist ja klar, wenn du das Vertrauen vom Trainer bekommst, dann spielst du gefühlt automatisch 2% besser. Aber ich habe es jetzt in den letzten Jahren so gelernt, dass nicht immer alles rosig läuft, dass du meine Niederlagenserie hast oder was weiß ich, nicht gut spielst über 3, 4 Spiele. Da kann dir der Trainer natürlich das größte Vertrauen schenken. Letztendlich geht es um dich selber, dass du das Bestmöglichste dir auf den Platz rausholst. Das heißt, du musst dastehen wie ein gestandener Mann und da kann noch ein Trainer draußen stehen. Letztendlich bist du es, der das Spiel so einleitet oder so entwickelt, wie du gerade bist. Deswegen habe ich über die letzten Jahre gelernt, dass ich in meine Fähigkeiten absolutes Vertrauen habe. Ob es ein Pass mit rechts ist, ob es ein Flugball mit rechts ist, dass mein schwacher Fuß ist, ja, er kommt an oder nicht. Fußball ist ein Fehlersport mittlerweile. Durch viele Fehler passieren auch viele Tore. Aber klar ist für mich auch, wenn ich mir nicht selber vertraue, dann brauche ich auch nicht am Fußballplatz stehen. Das ist gleich wie mit dem Elfmeter. Also auch wenn ich jemals wieder einen Elfmeter schießen sollte, weiß ich genau, ich hau ihn rein, weil ich mir zu 100% vertraue.
Ja, da auch spannend. Tobi, der vorher die Sprachnotiz reingeschickt hat, der hat auch mal erzählt, dass, ich glaube, es war im Relegationsspiel Bochum gegen Düsseldorf, wo er damals mit dabei gewesen ist.
Ja.
Und einen Abend davor hat er dich gefragt, ja, bist du nervös oder wie sieht's aus? Und so, nö. Also war alles wie ganz normal. Und das zeigt ja auch bei dir, dass du mit der Zeit auch gelernt hast, in deine Fähigkeiten selbst zu vertrauen und mehr oder weniger dir gar keine Gedanken zu machen, was passieren könnte, sondern einfach bei dir zu bleiben. Das hat dir mit Sicherheit auch geholfen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch Situationen, gerade wenn du jetzt einen Bruder hast, der mit Nico, der in der Nationalmannschaft spielt, bei Dortmund spielt etc. und auch einen anderen Weg eingeschlagen hat als du, gab es da auch immer wieder diese Situation, beziehungsweise man sieht es ja auch medial, die gibt es immer wieder, diese Vergleiche und wie schaffst du es dann trotzdem bei dir zu bleiben und dich gar nicht darauf einzulassen, in diese Vergleiche reinzugehen?
Ja, es hat jetzt natürlich in den letzten Jahren ist so ein bisschen abgeklungen. Ich glaube, jetzt hatten wir ein Spiel gegen Dortmund vor, lass mich lügen, 5 Wochen. Da wurde zum ersten Mal nicht nachgefragt, ob es irgendwie ein Brüderinterview gibt, das wir meistens auch strikt ablehnen, weil wir es einfach nicht wollen, weil dann genau diese Vergleiche gezogen werden. Und letztendlich haben wir beide einen starken linken Fuß, sind beide, er ist nochmal 2 Zentimeter größer als ich. Er spielt bei Dortmund, ich spiele gerade jetzt bei Augsburg. Und diese Vergleiche schüttelst du irgendwann ab. Also klar, früher hast du gesagt, das hast du in den jungen Jahren gemacht, wo du gesagt hast, ich kann stärker schießen, ich kann höher hüpfen oder was weiß ich. Aber letztendlich sind wir beide jetzt so getaktet und so gepolt, dass jeder sein eigenes Spiel spielt. Und es wäre auch nicht gelungen, wenn der eine vom anderen sich nicht noch was abschauen könnte. Ob man mal in einer gewissen Situation den Ball aufzieht, an einem Gegenspieler nach innen vorbeizieht oder was weiß ich. Aber ja, da schauen wir jetzt mittlerweile drüber, weil wir es einfach auch nicht mehr nötig haben, weil letztendlich ist er seinen Weg gegangen, bin ich meinen Weg gegangen und darauf können wir, glaube ich, beide stolz sein.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Ich merke es immer wieder bei vielen Spielern, egal ob es jetzt im professionellen Bereich ist oder auch im Amateurbereich, dass jetzt unabhängig von, ob ich einen Bruder habe, mit dem ich mich vergleiche, aber grundsätzlich immer diese Vergleiche, die gezogen werden, dass sich da viele schwer tun und immer ein bisschen ihre Leistung auch abhängig machen von der Meinung anderer. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt hat Nico so einen klassischen NLZ-Weg gegangen, du bist einen anderen Weg gegangen und einleitend dazu habe ich die zweite Frage von Tobi. Und dann können wir ein bisschen über diesen Weg auch sprechen. Und ich lasse die Memo kurz nochmal abspielen.
Meine zweite, etwas ernsthaftere Frage bezieht sich tatsächlich trotzdem auch auf deinen Karriereweg. Was würdest du sagen, war schlussendlich der entscheidende Faktor, dass du nachher Profi geworden bist? War es Glück? War es wirklich das Talent, die Qualität, die man auch in Verbandsliga-Zeiten dann schon gesehen hat? Oder war es dein Ehrgeiz? Waren es, weiß ich nicht, gute Beziehungen? Was würdest du da sagen?
Also vielleicht kannst du dahingehend kurz einmal ausholen, wie denn dein Weg gewesen ist. Jetzt Tobi hat von der Verbandsliga etc. gesprochen. Vorher hattest du gemeint, du bist dann auch zu Freiburg gewechselt. Vielleicht kannst du kurz einmal ausholen, wie dein Weg, der nicht klassische NLZ-Weg, gelaufen ist und dann auf die Frage von Tobi einzugehen, warum es dann am Ende doch geklappt hat, deiner Meinung nach.
Ja, also angefangen haben wir damals bei der SV Weinstadt oder ich bei der SV Weinstadt, bis ich, keine Ahnung, 10 oder 11 war, hatte dann eine sehr schöne Jugend bei den Kickers über 4 Jahre, glaube ich, jetzt drei schöne Jahre, ein nicht so schönes Jahr. Bin in der U16, damals zur TSG Backnang. Habe 2 Jahre bei der TSG Backnang gespielt, in der Verband oder um 16 Bezirksstaffel, 17 Verbandstaffel. Habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Die A-Jugend von Backnang spielt nur Bezirksliga. Nee, das ist mir irgendwie dann, ich will mich schon weiter fördern. Weil letztendlich geht es darum, dass du das Bestmöglichste aus dir rausholst. Bin dann ein Jahr nach Kirchheim. Ja, und dann kam mein damaliger B-Jugendtrainer, ist dann in der ersten Mannschaft Co-Trainer geworden, der Dragan Milosevic. Ja, habe mein erstes Probetraining gehabt. Und im Nachhinein habe ich erfahren, da bin ich so kunterbunt rumgelaufen, dass die Jungs gedacht haben, was kommt denn da für ein 17-Jähriger, der kann doch gar nichts. Im zweiten Training war es dann besser. Ja. Bin zur TSG Backnang wieder zurück. In meinem zweiten A-Jugendjahr habe dann schon erste Liga oder erste Mannschaft gespielt. Was mir letztendlich, glaube ich, ganz, ganz extrem geholfen hat, weil wenn man das ein bisschen ausholt, hast du ganz viele große Talente in Deutschland, aber die schaffen den Übertrag von Jugendfußball, Männerfußball nicht. Und ich glaube, diese 2 Jahre Verbandsliga haben mir da extrem geholfen, weil ich schon mit einem Stefan Fichte, Mario Marinic, Marius Jurczyk, die alles schon, ja, damals, ich glaube, bei Marius sogar dritte Liga gespielt, die anderen haben auf jeden Fall Regionalliga gespielt, also da konntest du auf jeden Fall was abschauen, weil sie dann doch ein bisschen höherklassig gespielt haben und das eine oder andere natürlich auch ein Auge gemacht haben. Das ich dann jetzt mittlerweile auch machen darf und meinen jungen 28 noch. Ja, und dann ja, habe ich meine Schule beendet in den zweiten Pro oder im zweiten Verbandsliga-Jahr, sind Gott sei Dank aufgestiegen damals mit der TSG Backnang, die Relegation auch beim Freiburg FC und 2 Monate später spielte ich dann noch einmal Regionalliga, zweite Mannschaft beim SC Freiburg. Also es war dann schon ein Weg, den ich jedem so wünschen würde, weil ich habe meine Jugend genossen, Gott sei Dank. Ich konnte viel rausgehen, hatte nur 200, 300 Training die Woche, nicht so wie viele anderen, die ich jetzt über die Jahre dann auch kennengelernt habe, die wirklich alles aufgegeben haben, um den Traum zu verwirklichen. Und ich weiß nicht, welche Statistik das ist, aber es sind, glaube ich, also 0,1% oder 1%, 0,1, glaube ich, ja, die irgendwie Profifußballer werden. Also, wie gesagt, ich bin rausgekommen, konnte in die Stadt gehen, damals noch in Parkenspark oder was weiß ich. Es waren sehr wilde Zeiten mit den Jungs aus der Heimat. Ja, und was war die Frage jetzt nochmal? Jetzt habe ich so lange ausgeholt.
Vollkommen in Ordnung. Tobi hatte, glaube ich, gefragt, was dann der entscheidende Faktor war.
Genau, der entscheidende Faktor war damals tatsächlich auch so ein bisschen natürlich mein Bruder, muss man dazu sagen. Also ich hatte auch extrem viel Glück. Du brauchst im Fußball Glück, um dann letztendlich auch, wenn du nicht Musiala oder jetzt gerade Lerner Karl heißt, die begnadete Fußballer sind, die auch mit 17 schon Bundesliga spielen können. Der Nico ist damals in der, ich glaube, du 17 warst, hat den damals unser jetziger Berater noch angesprochen, ob wir einen Berater haben, er findet ihn gut und so weiter und so fort. Ist dann der Berater von meinem Bruder geworden und dann hat sich mein Vater, damals, er macht Witze, hat gesagt, ja, ich habe auch noch einen Älteren. Der spielt zwar keine Bundesliga, aber der spielt Herrenverbandsliga. Mein damaliger Berater hat gesagt, das ist eine sechste Liga, habe ich mal in dem noch nie geschaut. Aber ist deswegen dann mal zuschauen gegangen, hat dann gesagt, oh, der ist doch gar nicht so schlecht. Irgendwie. Ja, und dann kam eins zum anderen, hat mich bei verschiedenen Vereinen angeboten, auch im schönen Ländle, aber die haben damals abgesagt, haben gesagt, oh, reicht nicht. Ja, und dann bin ich nach Freiburg gegangen. Also ohne diesen Berater, ohne unseren jetzigen Berater Björn, hätte ich das niemals geschafft. Also so ehrlicherweise muss man sein, weil du diese Kontakte gar nicht hattest damals. Du bist frisch, jung, willst was. Aber klar ist auch, wenn ich damals bei der TSG Backnang irgendwie in Freiburg angerufen hätte, ich glaube, erstens wären sie wahrscheinlich nicht angegangen, weil es irgendeine Nummer gewesen wäre. Und zweitens hätten sie sich vielleicht 2 Videos angeschaut und dann gesagt, ja gut, der spielt Verbandsliga, der macht das gar nicht so schlecht, aber kann er Regionalliga spielen. Vielleicht habe ich auch ein Training überzeugt, aber ich bin kein Trainingsweltmeister, das weiß ich selber. Ja, also da gehört sicherlich eine Portion Glück dazu und dann stehe ich in Freiburg in der zweiten Mannschaft. Auch lustig eigentlich damals, mein Nebensitzer war der Kami, kam dann, ja, spielt jetzt, glaube ich, spielt der Co-Trainer irgendwo da in Freiburg und Bebung, Felix Schwenning, gesagt, oh je, jetzt kommt der Neue aus der Verbandsliga und setzt sich neben mich. Was will ich mit dem reden? Letztendlich waren wir in den 2 Jahren dann wirklich sehr, sehr gut befreundet. Also findest dann natürlich auch Anschluss, findest Freunde, es gab eine WG, wo ich eigentlich, also ich habe meine Wohnung gefühlt eigentlich nie betreten, weil ich immer bei denen war. Ja. einziger Linksfuß damals in der Dreierkette, in der zweiten Mannschaft. Und ich gehe auch schwer davon aus, hätte ich meinen linken Fuß nicht, wie ich ihn jetzt habe, wäre es, glaube ich, schwieriger geworden, Profi zu werden. Aber letztendlich habe ich es dann doch so getribbelt, dass ich doch gar nicht so schlecht war damals. Ja, und deswegen freue ich mich, wurde hochgezogen, habe mein erstes Spiel in Stuttgart machen dürfen unterm Christian Streich in meiner Heimat. Genauso schön, also wenn man so die alten Erinnerungen hochholt, dann ist es gefühlt wie gestern, aber jetzt bin ich doch schon ein paar Jahre in der Bundesliga dabei und ein paar Mal umgezogen, was natürlich auch schön ist. Aber du warst jung, erholt, frisch, es hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja, verrückt, jetzt hast du zwei spannende Punkte angesprochen. Also erstmal, um auf die Frage von Tobi nochmal vielleicht das zusammenzufassen, also ein Mix aus allem. Also ein bisschen Glück war dabei, dein linker Fuß war auf jeden Fall auch dabei und dann aber auch wahrscheinlich einfach auch, ja, so eine Mischung aus allem.
Absolut eine Mischung. Als hätte ich in den 34 Regionalliga-Spielen nur 30, wie viel ich damals gemacht habe, nicht überzeugt, dann wäre ich jetzt sicherlich auch nicht hochgekommen. Also ich muss dann natürlich auch schon gut gespielt haben und besser gespielt haben als die damaligen Innenverteidiger, um dass die erste Mannschaft sagt, oh, das ist der Beste, kann der zweiten Mannschaft, den können wir dazu holen das Jahr drauf. Dann habe ich mich erst mal zweimal verletzt an den Bändern. Jetzt ist mein Sprunggelenk eher Arsch. Da gibt es, glaube ich, gar keine Bänder mehr. Aber ja, irgendwie, ich sage immer so schön, ich habe es in, was waren es letztendlich, 19 Monate aus der 6. Liga in die 1. Liga geschafft. Und es ist schon ein gewaltiger Sprung, worauf ich, glaube ich, extrem stolz sein darf. Aber du sagst es richtig, es ist so ein bisschen aus allem. Ich glaube, Glück, Können und mein linker Fuß tatsächlich.
Ja, schön. Einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Also du hattest ja vorher schon gesagt, was 0,1%, die es Profi werden. Ich glaube, die Chance, dass man Profi wird, wenn man mit 18 Jahren noch in der Verbandsliga spielt, ist, glaube ich, noch geringer. Deswegen, da bist du, wir haben ja Daniel Fadli auch als Botschafter bei uns, der einen ähnlichen Weg, sage ich mal, gegangen ist. Der hat es ein bisschen länger gedauert als bei dir, aber trotzdem einen ähnlichen Weg. Du hattest ja vorher schon angesagt auch, oder gesagt, dass immer so diese Mischung auch trotzdem ist. Du hattest ein normales Leben, in Anführungszeichen, weil du nicht den klassischen NLZ-Weg gegangen bist. Hattest deine Freunde, hattest irgendwie dein Leben, wo du dich auch ein bisschen austoben konntest, auch davor schon. Wie schwer, vielleicht siehst du das auch im Vergleich bei deinem Bruder, ist es einfach auch, wenn du Profi bist, weil dann auf einmal ganz, ganz viele, und da nehme ich mich selber gar nicht raus, also jetzt bist du Profi und ich nutze das in Anführungszeichen auch, aber wie viele plötzliche Freunde kommen dann auf einmal, die dann deine Freunde sein wollen und sagen, hey, weißt du noch, wir haben damals in der A-Jugend gegeneinander gekickt, und wie dankbar bist du auch, dass du so wirklich in Anführungszeichen echte Freunde von früher auch noch hast und die Beziehung auch demnach, soweit ich das mitverfolge und mitbekomme, auch gut pflegst.
Ja, ich glaube, letztendlich bin ich keiner, der hier Kontakt hält, bei dem ich denke, bringt mich nicht weiter. Also ich habe noch Kontakt zum Tobi, ich habe noch Kontakt zum Chris Traub, mit dem ich damals gespielt habe. Hin und wieder schreibe ich mit, wie gesagt, auch ehemaligen Mitspielern von der TSG Backnang. Ich war letztes Jahr im Sommerurlaub auf Mallorca mit Freunden und Freundinnen. Da waren wir einen Tag am Ballermann. Ja, und was war? Was ist der, die sagt? Also auf der einen Seite, der unterstützt mich bei der Volksbank angestellt, ist mein Ansprechpartner sozusagen. Co-Trainer bei der TSG Backnang. Ja, dann ruft er mich an, Büsch. Ich sage hier und hier. Dann kommen sie zu 6 vorbei damals, die damals nach Mallorca geflogen sind. Ja, und dann habe ich mich da auch 2 Stunden hingesetzt, mit denen ich damals auch zusammen ein Bierchen getrunken habe nach dem Heimspielsieg. Also klar ist auch, dass du Kontakt hältst. Und das ist auch wichtig, weil das erdet dich auch immer mal wieder und du weißt, aus welcher Region du kommst. Und das ist wirklich schön. Aber letztendlich auf die Leute, wo ich denke, die wollen nur Profit daraus ziehen. Ja gut, da drücke ich einmal mittlerweile auf den WhatsApp-Button auf Blockieren und gibt es. Also da mache ich kein Geld raus. Ich habe meine Freunde, ich brauche meinen Freundeskreis nicht auf 200 schätzen. Ich habe jedoch 5 enger als 200 halbe. Ich glaube, der Pogba hat es den letzten richtig gut gesagt. Oder was, der Vater von Pogba, ich weiß es gar nicht. Irgendjemand hat sich dazu geäußert. Schau, jetzt hast du gerade Geld, jetzt sind sie alle um dich rum. Warte mal ab, in 10 Jahren, wenn du eventuell kein Geld mehr hast, dann sind sie auf einmal alle weg. Und so versuche ich meinen Freundeskreis so da zu behalten, egal ob ich Fußballer bin oder nicht. Also die wären jetzt sicherlich auch noch meine Freunde, wenn ich zu Hause wohnen würde, und sind immer noch meine Freunde und sind auch jedes Mal bei mir eingeladen, das wissen sie auch. Ich schreibe denen, also ich habe jetzt vor 2 Wochen, habe ich 30 Tickets besorgt, weil ich auch ein bisschen rumgefragt habe, wer Lust hat. Und die kommen dann auch von alleine an, die sagen, hey, wir würden dich gerne mal wieder sehen. Haben wir ein Spiel gespielt und nach dem Spiel haben sie am Bus gewartet und dann haben wir uns endlich mal alle wieder gesehen.
Ja, ich finde es immer, ist auch so ein Punkt, also ich kenne es bei Dani jetzt auch, der mir da auch viel erzählt, und da ging es auch damals darum, als er dann das erste Mal bei Magdeburg oder bei Hamburg dann gespielt hatte, wo dann viele meinten, ja, kannst du mir ein Trikot schenken? Aber auf einmal kamen 300 Leute, die ein Trikot haben wollten.
Ja.
Wo ich mir aber auch denke, und so habe ich auch, ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, obwohl ich ein sehr, sehr guter Kumpel von ihm bin, sondern ich denke mir, wenn das ein guter Kumpel von mir bin, dann bin ich so stolz drauf, dann kann ich auch diese 80, 100 Euro investieren. investieren, um theoretisch ein Trikot zu kaufen. Und wenn das von sich selber aus tut, super gerne. Stand jetzt auch eins von ihm hier im Büro. Aber an sich, das zeigt es ja dann auch ein bisschen wieder. So, wer ist auch, keine Ahnung, also wer macht es nicht abhängig?
Darüber habe ich tatsächlich in der Diskussion den letzten Mal im Zeugwart. Musst du überlegen, das wissen ja viele Menschen gar nicht. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. Wir in Augsburg haben 5 Trikots frei im Jahr. Das heißt, wir können 5 Trikots verschenken. Jedes 6., 7., 8., 9. kostet für uns auch Geld. Das heißt, wir müssen auch dafür zahlen. Klar kannst du sagen, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber wenn ich auf einmal 300 Trikots verschenke, dann rechne ich das mal hoch, mal 50 Euro. Ja, viel Erfolg. Dann bin ich ja mal kurz bei sehr viel Geld. Also es ist nicht so, dass wir en masse Trikots haben, die immer verschenken können. Ich bin Schwabe, ich habe eine Igel-Tasche. Ich verschenke eh nicht. Sagen wir mal so. Und meine Freunde, die haben damals schon alle eins bekommen. Wenn sie eins haben wollen, dann können sie mich gern fragen. Das, wie du sagst, das 300 Leute, ja, die kommen dann aus irgendeinem Eck und sagen, damals hat er doch noch Fußball zusammengespielt. Weißt du noch, als wir damals auf dem Bolzplatz waren, leck mich am Arsch, ganz ehrlich, kauf dir einen, der kauft dir eins oder du bist so ein guter Freund, wo ich sowieso ja sage. So ist nicht.
Ja, absolut. Also, wo fängst du an und wo hörst du auf? Ich glaube, das ist immer das größte Problem, deswegen würde ich das auch. Und jetzt aber nochmal gut, dass du das auch aus deiner Sicht sagst. Ich glaube, Dani, ich weiß gar nicht, wie es bei Hamburg sind, ich glaube, es sind 8, ich bin mir nicht sicher, aber auch in dem Rahmen, also 5 bis 8 Trikots.
Genau.
Und der Rest geht von deinem eigenen Kontingent weg, also von deinem eigenen Gehalt. Und warum sollst du jetzt mehr Geld ausgeben wie jemand anderes, unabhängig, was auf deinem Konto ist? Es ist
absolut
wurscht, sondern wenn es darum geht, ob du es vielleicht, wenn jemand beim Training zuschaut und ob du es unterschreiben kannst, ist auch nochmal was anderes.
Genau.
Aber deswegen absoluten Punkt. Danke dir da auch für die Einblicke. Vielleicht das, was du über Pogba gesagt hast, vielleicht finde ich das heraus und kannst dann auch nochmal in die Shownotes oder in
die
Story
reinhauen. Ich glaube, es war Pogbas Papa, glaube ich sogar.
Ja, dann schaue ich mal nach. Ansonsten hast du jetzt auch schon erzählt, du hast viele unterschiedliche Stationen auch in deiner Profikarriere gehabt, aber unbedingt vielleicht nicht unbedingt nur in der Profikarriere. So, was glaubst du, warum funktioniert ein Spieler deiner Meinung nach bei einem Verein X, aber bei einem Verein Y nicht mehr? Oder vielleicht auch bei einem Trainer X und bei einem Trainer Y funktioniert der nicht mehr? Oder inwiefern spielt da Vertrauen auch eine Rolle?
Ja, ich ziehe seit Jahren gerne die Vergleiche so ein bisschen Spieler-Trainer mit Lehrer-Schüler. Wenn der Lehrer dich auf dem Kicker hat, dann kannst du so gut mündlich sein, wie du willst oder Noten schreiben. Ob er dir eine 5 reindrückt oder nicht, ist seine Entscheidung. Und so ist bei der Trainer. Wenn der Trainer dich nicht mag, dann stellt er dich nicht auf, ganz einfach. Dann hast du Attribute, die dem Trainer gefallen, dann gibt es Attribute, die dem Trainer nicht gefallen. Es kommt immer, also klar kannst du dich empfehlen übers Training und es ist auch gut und der eine macht es gut im Training, aber bringt vielleicht nicht zum Spiel. Der andere trainiert scheiße, aber spielt dafür gut. Man muss ja nicht erweitern, sagen, der Trainer stellt letztendlich auch und du Spieler hast dich zu gehorchen, aber entweder der mag dich oder nicht. Und wenn er dich mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du spielst. Und wenn du dich nicht mag, dann kannst du davon ausgehen, dass du die nächsten 34 Spiele nicht spielst. Aber an diesem Verhalten kannst du ja auch was ändern, indem du ihm zeigst, hey, ich bin bereit, ich möchte spielen, du möchtest ihn zeigen, aber klar ist auch, also wenn dann hast du keine Chance. Wenn ein Trainer dich nicht mag, hast du einfach keine Chance. Es ist einfach so.
Hast du da auch viele Unterschiede gesehen? Du hast jetzt gemeint, dass du ein Spieler bzw. Mensch bist, der, wenn ihm was im Kopf geht oder dann will er es einfach auch straight raus ansprechen und ehrlich sein. Das wirst du wahrscheinlich in deiner Spielerlaufbahn auch öfters mal gemacht haben, wenn es vielleicht mal Situationen gab, wo du unzufrieden warst. Und wie ist es aus Trainersicht? Gibt es da krasse Unterschiede? Weil ich glaube, viele denken ja, das sind alles Bundesliga-Trainer oder alles Profitrainer, die reden viel mit ihren Spielern. Aber gibt es da auch Unterschiede, wo du dir manchmal denkst, das ist absolut nicht genau das, wofür ich stehe, wofür für meine Werte stehen und zwar eine klare, ehrliche Meinung und Aussprache?
Also man muss ja sagen, im Fußball wird gelogen und betrogen. Da geht es immer nur ums Geld, da geht es um den Verein auf gut Deutsch, du Spieler bist angestellt von dem Verein und also ich hab jetzt noch nie irgendwas verheimlicht, sondern wenn ich was sage, dann wenn ich was auf dem Herz habe, dann zeige ich es ihm, ob es ein Trainer dann passt oder nicht und ich mir ins eigene Fleisch schneide, war mir in dem Moment egal. Hin und wieder hätte ich wahrscheinlich meine Zunge zügeln sollen, weil ich dann vielleicht mal 2 oder 3 Wochen auf der Bank saß. Aber ich stehe zu meinen Aussagen immer. Und ob es einem passt oder nicht, ob es der Trainer ist oder ein Mitspieler ist, ist mir egal. Das Gleiche ist ja auch, wenn jemand was an mir stört, weil ich falsch laufe, weil ich einen falschen Pass spiele, dann sag's mir. Und ich kann daraus lernen. Und genau so versuche ich jederzeit mit dem Trainer eine Kommunikation zu finden, wo er mir vertrauen kann und wo ich ihm vertrauen kann. Jeder hat, glaube ich, immer eine Chance verdient, wenn das Vertrauen gebrochen wird. Ist es so. Aber klar ist es auch im Fußball so, dass der eine Trainer redet etwas mehr mit den Spielern, der andere eher weniger. Also da gibt es völlig verschiedene, ohne jetzt Namen zu nennen, das soll ich lieber nicht.
Musst du auch nicht, das ist auch vollkommen in Ordnung. Dafür, das kann man vielleicht nach der Fußballkarriere machen. Solange die noch läuft, ist es vollkommen in Ordnung. Außer du magst vielleicht ein Positivbeispiel nennen, wo du sagst, das war der Trainer, wo du es findest, diese Kommunikation war von Anfang bis Ende immer auf Augenhöhe. Das kann ja auch sein, also wie du sagst, während du vielleicht ein Lieblingsspieler von einem Trainer bist, hat er einen anderen Spieler auf dem Kicker und der würde vielleicht ganz anderes über einen Trainer reden. Deswegen, vielleicht gibt es einen Trainer, wo du sagst, von der Kommunikation her war das immer top und ich habe das Gefühl gehabt, da ist das Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten gegeben.
Meistens ist es ja so, wenn du viel spielst, dann hast du auch ein gutes Verhältnis zum Trainer. Sagen wir es mal so. Ich hatte eine echt tolle Zeit in Bochum unter Thomas Letsch. Da habe ich auch mal nicht viel gespielt, aber trotzdem hatten wir ein gutes Verhältnis, muss ich wirklich sagen. Und soweit ich weiß, macht er einen guten Job gerade in Salzburg. Urs Fischer war damals ein Trainer, der wusste genau, wie ich tick. Also der war, ich glaube, der ist sogar Rekordspieler von Basel gewesen, war Libero. Der wusste, wie man verteidigt. Und da habe ich ganz, ganz viel tatsächlich von ihm gelernt. Und der hat mir manchmal so dermaßen einen auf den Deckel gegeben im Training. Er hat gesagt, bewege jetzt deinen Arsch, dass ich mich wirklich bewegt habe, weil ich das manchmal auch brauche. Aber da können wir weitermachen mit Christian Streich, auch immer offen und ehrlich. Genauso wie es Torup und Sandro Wagner gerade. Also es liegt, glaube ich, immer so auch an dem Spieler selber, wie er sich verhält. Und ich sage halt gerne meine Meinung, wie ich es sehe. Und man kann ja auch darüber diskutieren. Vielleicht sieht es ein Trainer anders. Und dann setzt man sich 10 Minuten hin, diskutiert es aus. Vielleicht ist der eine dann recht, der andere nicht recht. Aber man findet immer auch eine Zwischenlösung.
Ja, absolut. Ich glaube, also dass grundsätzlich, wenn du nicht spielst und du unzufrieden bist und irgendwie es nicht verstehen kannst, warum du nicht spielst,
Dann ist eh immer der Trainer schuld.
ja, eben, dann ist immer der
Grundsätzlich.
Trainer schuld.
Ja.
Aber dass du dann per se schon mal eine andere Meinung hast als der Trainer, ist auch klar. Jetzt auch aus meiner eigenen Fußballzeit. Ich kenne es auch viel, dass es gibt unterschiedliche Trainer einfach. Es gibt viele, die proaktiv auf Spieler zugehen und es gibt viele, die sagen, hey, wenn ihr was habt, kommt gerne zu mir. Ich, aber das ist auch, glaube ich, immer typabhängig. Ich habe es immer priorisiert, wenn die Trainer auf mich zugekommen sind, weil ich immer das Gefühl habe, das ist eine andere Art von Wertschätzung. Wenn
Ja.
er sieht, dass ich unzufrieden bin und wenn er mir erklären will, warum ich nicht spiele. Und dann habe ich auch immer also ich habe es vielleicht eine andere Meinung gehabt, aber ich habe es anders nachvollziehen können und
Ja.
vielleicht wieder eine Grundlage, an der ich arbeiten konnte. Es war mir
Ja.
immer lieber, vielleicht aus deiner Sicht. Und was ist der Unterschied zu, ich gehe in die Trainerkabine und spreche an, was mich stört, zu, der Trainer geht proaktiv auf dich zu?
Sowohl als auch ist, glaube ich, beides in meinem Fall gut, weil, wie gesagt, habe ich jetzt viel drüber gesprochen. Wenn mich was stört, dann laufe ich 20 Meter weiter, klopfe an der Tür und sag ihm das, was mich gerade stört. Egal, ob es gut oder schlecht ist, egal, ob das Spiel gut oder schlecht war, egal, ob der Nebenmann gut oder schlecht war. Meine Meinung ist für mich ganz wichtig, weil ein Trainer sollte sich viele Meinungen aus dem Team holen, meines Erachtens, um einfach das ganze Gebilde zusammenzusetzen. Aber klar ist auch, ich glaube, es ist immer angenehmer, wenn der Trainer oder ich sag, ein Trainer auf einen zukommt, weil dann weißt du, er will gerade was von dir. Bevor du da ins Büro stammst, aggressiv klopfst und dann erstmal 5 Minuten eine Brandrede hältst und der denkt sich so, was will denn der jetzt gerade von mir? Und klar ist, du findest immer einen Mittelweg, so ist es nicht. Und aber da bin ich bei dir. Ich glaube, wenn ein Trainer auf einen zukommt, ist es immer angenehmer, weil du dann weißt, meistens, was du falsch machst oder
Ja, ich habe
richtig.
auch immer das Gefühl, in den Situationen, wenn ich auf einen Trainer zugehe, also ich weiß es nicht, ob das im Profibereich, ob die das abgrenzen, aber kannst du gerne mal erzählen, ob da auch so Situationen gab. Wenn ich proaktiv auf den Trainer zugehe, habe ich immer das Gefühl, das spielt so in seiner Entscheidung für die nächsten Wochen eine Rolle und dann vielleicht, wenn es auf der Kippe steht, dann spiele ich eher, wie dass ich nicht spiele, weil er jetzt weiß, okay, Paddy ist irgendwie unzufrieden und
Ja.
deswegen lasse ich ihn eher spielen. Und ich aus meiner, natürlich freue ich mich dann, wenn ich spiele, aber aus meiner Sicht, ich will ja nicht spielen, weil er in Anführungszeichen Mitleid hat oder denkt,
Ja.
okay, Paddy ist jetzt unzufrieden, ich gebe ihm mal wieder ein paar Minuten, sondern weil ich will, dass er an meine Qualitäten glaubt. Deswegen ist für mich auch nochmal was anderes, ob der proaktiv auf mich zugeht und ich dann spiele oder ob ich auf ihn zugehe und ich dann wieder spiele. Ich weiß nicht, ob es auch bei dir Situationen gab, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt spiele ich nur, weil ich irgendwie einmal auf den Trainer zugegangen bin.
Nee, also grundsätzlich gibt es bei uns in der Bundesliga gar kein Mitleid. Entweder du spielst oder du spielst nicht. Und du hast es zu akzeptieren, auf gut Deutsch. Du hast es erstmal zu akzeptieren. Dann spielst du das Spiel und am nächsten Tag, wenn Training ist oder wenn frei ist, kann man gern reden. Aber klar ist auch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, es war das mit Mitleid. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
Alles gut, überleg's gerne mal. In der Zeit hole ich dich gerne in eine Zeit rein, wo, glaube ich, für dich mit die schönste war, darfst aber gerne miterzählen. Und zwar, ich glaube, fürs eigene Land aufzulaufen, das war auch als du Profi geworden bist, vielleicht nicht unbedingt noch ein Ziel für dich, aber du warst ja bei Olympia mit dabei. Erzähl mal gerne aus der Zeit, wie war das für dich? Wie kam es dazu? Und wie ist es als Fußballprofi bei Olympia dabei zu sein?
Ja, erstmal sehr schade, weil es ja die Corona-Zeit war und es war im schönen Japan. Ich glaube, du hättest sehr, sehr viel mehr sehen können. Da gibt es auch eine lustige Geschichte. Ich hab jetzt ja mittlerweile den Arne Meyer als Mitspieler. Ja, und du hattest halt damals in Tokio oder wo wir damals waren, ich weiß gerade gar nicht mehr, ein Hotel, der Aufzug wurde bewacht, damit du nicht den Stock verlässt, weil der war extra für uns gebucht. Ja, dann hattest du deine Schuhe natürlich mit im Zimmer oder zu Hause oder beim Zeugwarten. Ja, dann habe ich ein paar Fußballschuhe mitgenommen und das Lustige war, ich habe außerdem zwei Rechte mitgenommen. Und der Arne Meyer hat sich damals gedacht, was ist denn das eigentlich für ein verballerter Mensch? Und so hat das mich damals, als ich dann zu Augsburg gekommen bin, in Erinnerung behalten. Aber klar ist auch, es war eine sehr, sehr wertvolle Reise, sehr schöne Reise. Ich durfte zweimal eingewechselt werden. Es war dann letztendlich, ja, dann sind wir so auf der Kippe. Du hattest, ich glaube, fünf Innenverteidiger dabei für zwei Positionen. Mir war es einfach nur wichtig, einfach mal das Erlebnis zu haben. Aus der heutigen Sicht könnte ich sagen, vielleicht wäre ich lieber nicht gegangen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gespielt im Jahr bei Freiburg, weil du dann doch schon natürlich 6 Wochen Vorbereitung verpasst hast. Aber ich werde es nie missen wollen, weil es einfach so ein schönes Erlebnis war, was du einfach mal alles miterlebt hast, die Eröffnungsfeier. Du warst mal in dem Olympiadock und hast mal verschiedene Athleten gesehen. Du bist eingelaufen die Tennisspieler waren in der Nähe, dann waren noch ein paar andere Sportarten dabei, wo du dich unterhalten hast. Das war wirklich, wirklich schön, muss ich sagen, und das werde ich auch nie vergessen. Letztendlich, ja, war es schön. Und ich habe ein paar Trikots oben, die ich mir eingerahmt habe, weil du, wie du sagst, der Adler auf der Brust zu tragen ist nicht selbstverständlich. Und dafür sollte man immer Gas geben und immer das Ziel haben.
Ja, mega schön. Also hat mich auch damals für dich persönlich super gefreut. War auch eine Phase, wo du, glaube ich, sehr gut drauf warst. Deswegen klar, jetzt Bezug auf Freiburg. Wie du sagst, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, eher daheim zu bleiben. Aber ich hoffe, dass du diese Erfahrung nicht misst oder nicht missen möchtest und stolz drauf bist, weil ich glaube, das kannst du auch sein, da den Adler auf der Brust mal getragen zu haben. Wer weiß, vielleicht passiert es auch irgendwann mal nochmal. Man weiß nie. Vielleicht zum Abschluss einfach mit Blick auf die Zeit auch. Wir haben immer eine Kategorie.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild.
Die nennt sich magische Dreieck und das ist eigentlich immer Mensch, Trainer, Vorbild. Jetzt bist du kein Trainer, deswegen bei Spielern ist es dann immer Mensch, Spieler, Vorbild. Und wir haben hier ja eine Box mit unterschiedlichen Fragen, die tatsächlich unsere duale Studentin Rea mal aufbereitet hat. Ich habe keine Ahnung, was für Fragen drinstehen. Und du darfst eine Kategorie auswählen zwischen Mensch, Spieler oder Vorbild.
Nehmen wir einen Spieler.
So, dann ziehe ich einmal hier. Ah, das passt vielleicht ganz gut, weil du ja vorher gesagt hast, dass du jetzt auch schon ein bisschen älter bist und auch mit mehreren Jüngeren auch in der Familie zu tun hast, aber vielleicht auch mit vielen Kindern, die dich auch als Vorbild sehen. Aber die Frage ist für dich als Spieler, wie inspirierst du andere, ohne belehrend zu sein?
Ich versuche ihnen zu zeigen, wie ich durchs Leben gehe, wie ich wie gesagt, der Fußball ist natürlich sehr präsent in meinem Leben und da hast du jüngere Spieler und da versuchst du denen einfach mal zu zeigen, wie der Fußball abläuft, dass der Fußball sehr eklig sein kann manchmal, sehr widerlich und darauf so ein bisschen vorzubereiten, was alles passieren könnte in deiner Karriere, weil es gibt wirklich diese Wellen mit Ups, du bist das größte Talent und 2 Wochen später stehst du da und bist Nummer 22. Also man versucht dann doch, der Junggarde irgendwie mitzugeben, pass auf, ist es gerade schön, Bundesliga zu spielen, aber es läuft nicht immer alles so rund, wie es dann letztendlich gerade ist.
Mega, das ist schon mal sehr, sehr schön. Danke dir. Ansonsten, wir haben ja grundsätzlich viele Trainer, die hier auch zuhören, die nicht unbedingt alle auf Bundesliga-Niveau arbeiten. Deswegen gibt es vielleicht von dir einfach so eine Lieblingsübung. Das kann auch eine sein, die du aus der Jugend hast oder so, wo du weißt, okay, die Übung macht einfach immer Bock und die kann ich immer einstreuen. Es kann auch eine klassische, simple, doppelte 16er Übung sein, aber welche Übung ist deine Lieblingsübung und macht dir am meisten Spaß? Und wenn du Trainer wärst, würdest du die so oft es geht einstreuen?
Das klassische 11 gegen 11. Da lernst du meiner Ansicht nach am meisten, weil du sehr viel, klar, es ist kein Fußballspiel über 90 Minuten, aber da lernen die Jungs am meisten, weil ganz viele verschiedene Aufgaben auch im Training auf dich zukommen, wo du sagst, darauf werde ich im Spiel vorbereitet, wenn mal ein Sechser abkippt oder wenn sie mit 3 Stürmern kommen und nur mit 2 Stürmern. Da hast du ja mittlerweile so viele Variationen drin, dass ich sage, das Großfeld, das macht am meisten Sinn, weil du dich auf deinen Gegner vorbereitest, der dich am Wochenende oder der Gegenspieler, der am Wochenende auf dich zutrifft. Ja, und wenn es deine Mitspieler im Training anders machen und du nicht darauf vorbereitet bist, dann bist es auf jeden Fall am Wochenende.
Ja, also es muss auch nicht immer die größte Übung sein. Ich glaube, gerade auch mit der neuen Fußballreform, jetzt gerade auch auf den Kinderfußball bezogen, ist manchmal auch weniger mehr und einfach auch die Kinder spielen zu lassen. Natürlich jetzt nicht die E-Jugend im 11 gegen 11, aber natürlich.
Da, Du brauchst ja, also klar, du brauchst ein bisschen wieder mehr Bolzplatz und ein bisschen mehr Spaß im Fußball. Das ist für mich das ganz Wichtigste. Du brauchst Spaß, um dein Vertrauen aufzubauen. Aber klar ist auch, wir brauchen hier nicht über 17 verschiedene Ecken spielen, weil das lernst du in jungen Jahren auch nicht. Das kommt dann mit 15, 16. Manchmal sollte man einfach Fußball spielen lassen, weil da lernst du am meisten.
Das ist doch sehr, sehr schön und nehme ich doch gerne als abschließende Worte. Ansonsten bleibt nur noch eine letzte Frage. Gibt es irgendjemanden, den du irgendwie für deine Karriere nachträglich, bei dem du Danke sagen möchtest?
Ja, Christian Gentner. Wenn ich jetzt kurz, ich hatte vor 2 Wochen nochmal mit ihm Kontakt. Der hat mir wirklich extrem weitergeholfen, als ich das eine Jahr in Berlin war, hat mich weitergebracht, welcher Mensch ich dann auch so ein bisschen geworden bin und wie der Fußball abläuft. Er hat wirklich mir viel zugeredet, wie das Business abläuft.
Mega. Dann danke ich dir erstmal. Also danke Christian Gentner, dass du da Cap geholfen hast. Ich danke dir oder wir danken dir. Ich denke, alle Zuhörer danken dir für die spannenden Einblicke und jetzt doch auch ein bisschen längere Zeit, die wir gequatscht haben. Ansonsten ja, wünsche ich dir oder wünschen wir dir natürlich für die restlichen Profijahre alles, alles Gute und natürlich auch für danach. Ich weiß, dass privat jetzt auch einiges ansteht. Dafür natürlich auch alles, alles Gute. Und dann hoffentlich sieht man sich bald auch mal wieder in Real Life, Kev. Und
so schaut's aus.
Vielen, vielen Dank dir.
Bitteschön, immer wieder gerne.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier unseren Podcast, folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.